jetzt aufs Äußerliche bezogen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Jeder Mensch hat irgendwie Narben, die ihn zeichnen, Lebensmomente, die ihn zu dem machen, der er ist. Und ich finde, solange man sich selber für wertvoll hält, können Handicaps einen niemals beeinträchtigen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dabei bist. Und auch an die ganzen neuen Leute, die in den letzten paar Tagen und auch Wochen hier dazugestoßen sind. Ich freue mich total, dass du Teil von Open Talk Podcast geworden bist. Und ich will nicht sagen, es sind neue Gesichter dazu gekommen, weil eure Gesichter kenne ich noch nicht, aber vielleicht einfach neue paar Ohren, die hier zuhören. Auch wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht, Silvester irgendwie nächste Woche stattfindet, 2019 schon fast angefangen hat, heißt das nicht, dass hier irgendwie Urlaub gemacht wird oder sowas. Also ihr kriegt das Interview heute natürlich, was ihr gerade hört. Dann gibt es am Mittwoch noch eine Folge Fabio Talks. Und nächste Woche Sonntag gibt es auch noch ein neues Interview. Also hier kommt keine Unterbrechung rein und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wenn Spotify, iTunes und die ganzen Dienste mitspielen, ihr pünktlich eure Folgen bekommt. Und auch die Leute, die in den letzten paar Wochen vielleicht ein paar Zeitprobleme hatten und nicht jede Folge hören konnten, haben jetzt über Weihnachten vielleicht auch die Zeit, einfach in die ein oder andere Folge nochmal reinzuhören. Und die Leute, die auf die neuen Folgen warten, was mich natürlich so freut, Leute haben mir erzählt, dass sie sich sonntags den Wecker stellen, um diese Folgen hier zu hören. Und ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, das zu hören und wie sehr mich das auch motiviert, weiterzumachen. Also weitermachen ist vielleicht das falsche Wort, weil weitermachen werde ich so oder so. Aber es macht einfach den ganzen Prozess so viel leichter, wenn man von Leuten weiß da draußen, wie viel ihnen dieser Podcast hier jetzt schon bedeutet. Weil mir bedeutet es im Moment alles und einfach zu sehen, dass andere Leute da draußen ähnlich denken wie ich, das freut mich einfach. Sonst würde ich sagen, steigen wir aber einfach mal ins Interview ein. Ich melde mich am Ende der Folge nochmal ganz kurz nach dem Interview. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Worum geht's heute? Ich habe Han kennengelernt. Auch eine Person, die ich vielleicht niemals getroffen hätte, wenn es diesen Podcast nicht geben würde. Das finde ich so faszinierend, dass ich einfach Menschen kennenlernen darf und vor allem auch ihr Menschen kennenlernen dürft. Einfach nur durchs Zuhören, die ihr vielleicht niemals beachtet hättet, die ihr vielleicht niemals gesehen oder gehört hättet, wenn es diesen Podcast nicht geben würde. Und das freut mich so, dass man einfach Verbindungen herstellen kann, die sonst einfach gar nicht da gewesen wären. Und genau sowas ist auch mit Han passiert. Ich habe ihn kennengelernt durch einen Freund und wir haben uns einfach kurz getroffen, kurz gequatscht. Er hat gar nicht viel von seiner Geschichte erzählt. Wir haben uns einfach wirklich kennengelernt und haben uns dann eine Woche später hingesetzt und das Interview aufgenommen. Und das hört ihr jetzt. Und zwar ist er vor 4,5 Jahren in einer Nacht- und Nebelaktion damals aus einer dummen Entscheidung heraus auf eine Lok geklettert, an einem Abstellgleis, und hat einen Stromschlag bekommen von der Überleitung. Was passiert ist, wie es war, nach 6 Wochen aufzuwachen und auf der Intensivstation zu liegen, im Koma gewesen zu sein und was es mit seinem Leben gemacht hat, was es mental von ihm gefordert hat und was es körperlich mit ihm gemacht hat. Das erzählt er im Interview. Ich möchte nicht viel vorwegnehmen. Ich glaube, er kann das am besten erzählen. Ich sage es jedes Mal, aber es ist für jeden was dabei. Auch wenn euch das Problem augenscheinlich jetzt erstmal nicht betrifft, es geht nicht darum, dass ihr das gleiche Problem wie diese Personen habt. Es geht darum, dass wir alle Probleme haben und nur weil jemand anders ein anderes Problem in Anführungsstrichen hat, sind diese Ursprünge dieser Sachen meist ähnlich und die Situationen, in denen wir uns befinden, die können durch die Wege und durch die Motivation anderer Menschen unterstützt werden. Das heißt nicht, dass das hier die Lösung ist, dass ihr die Erleuchtung bekommt, wenn ihr jetzt irgendein Interview hört, aber es kann euch helfen. Und ich hoffe, dass auch dieses Interview wieder einen Teil dazu beitragen kann. Han, wir sitzen bei dir im Büro und ich würde sagen, wir starten jetzt mal eine kleine Interview-Session. Ich bin wirklich gespannt, was du zu erzählen hast. Bevor wir anfangen, würde ich sagen, stell dich da einfach mal kurz selber vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Hi erstmal, ich bin Han, bin 23 Jahre alt, bin gerade in Düsseldorf bei einer Marketingfirma am Arbeiten, habe mein ganzes Leben eigentlich damit verbracht, zu lernen, zu begeistern und begeistert zu werden. Eigentlich in der Hinsicht nicht mehr als jeder andere in meinem Alter. Angefangen zu studieren, bisschen Weltbild gemacht, rumgereist und ja, langsam werde ich erwachsen, würde ich sagen.
Ich würde sagen, wir starten in das Interview mit deinem Zitat. Du hast es mir eben schon vorgelesen und es ist das erste Mal gewesen, dass dieses Zitat mich wirklich reingesaugt hat, sofort. Ich würde sagen, hau's einfach mal bitte raus.
Alles klar. Als ihr am Rumstressen wart, hatte ich einen Schlauch in meiner Vene, einen Schlauch im Hals, einen Schlauch im Kopf und einen Schlauch zum Pinkeln. Ich hing an einer Maschine. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht selbstständig atmen. Ich konnte nichts tun, außer warten. Fremde mussten mich waschen, denn ich konnte es nicht allein. Ich war hilflos und schwach. Nur mein Wille hielt mich wach. Angst vorm Schlafen. Die Zeit stand still jede Nacht. Jetzt heißt es kämpfen oder nicht. Wisch die Tränen vom Gesicht. Irgendwann durch dieses Fenster scheint wieder Licht. Ich habe einen Willen und der bleibt unzerbrechlich bis zum Ende meiner Zeit. Für jeden Blutstropfen, für jede Träne bin ich dankbar. Die Zeit war hart und der Stolz bleibt für immer.
Boah, das ist wirklich Gänsehaut, Mann. Also du hast es wirklich vor 3 Minuten vorgelesen und es war trotzdem gerade wieder so. Also es entstehen diese Bilder im Kopf, da hast du gerade auch von gesprochen und das war gerade wieder so.
Ja, ich kann es mir auch selber schwer vorstellen. Also vor allem der Teil mit den Maschinen, das hing ja alles hinter mir. Ich habe nur Bilder später irgendwann gesehen. Für mich ist das sogar heute noch surreal, obwohl ich selber vorlese.
Ich würde sagen, um so einen kleinen soften Einstieg in das Ganze jetzt mal zu bekommen, wie schwer fällt dir das allgemein, über Themen zu sprechen, die dich beschäftigen? Themen, die dich belasten, Themen, die man vielleicht sonst nicht öffentlich anspricht?
Also mir persönlich kannst du dir vorstellen, dass ich in den letzten Jahren oft auf sowas angesprochen worden bin. Für mich habe ich entschieden, dass jeder Mensch, der irgendwie Interesse an mir zeigt oder an Geschichten, die ich mit mir trage, dass ich frei und offen einfach darüber sprechen werde. Das habe ich so auch durchgezogen. Klar, es ist manchmal leichter, manchmal schwieriger, je nachdem, was für Menschen im Raum sind. Aber wie gesagt, ich finde, jeder hat verdient, von mir zu erfahren, was mich so weit gebracht hat, wie ich heute bin. Und dementsprechend gebe ich einfach alles raus, je nachdem, wie man mich fragt.
Dann gucken wir mal, wo wir gleich rauskommen. Ich würde sagen, fang doch einfach mal selber an. Wo beginnt deine Geschichte, die du heute erzählen möchtest?
Also Beginn tut das Ganze vor knapp 4,5 Jahren. Das war ein ganz normaler Tag, wie der andere auch. Man ist mit seinen Freunden unterwegs, hier und da im Park am Abhängen. Und das genaue Datum war der 27.06.2014. Da sind wir nachts an einem alten Abstellbahnhof rumgegeistert, wo wir öfter mal unter uns waren und eigentlich nie blöde Gedanken hatten. Bis auf dieser Nacht tatsächlich. Da sind wir wie immer an den Gleisen rumgewandert und irgendwo stand eine Rangierlok, wie man sie sich im Buche vorstellt, mit so einem Führerhäuschen, schön rot, von der Deutschen Bahn. Und ich hatte auf dem Weg zu unseren Fahrrädern die glorreiche Idee, ein kleines Wettrennen zu starten mit meinen Freunden. Wir waren insgesamt zu siebt und das Wettrennen ging darum, wer zuerst oben auf dem Zug ist. Ich war sprich oben als Erster auf dem Zug und weiß ab dem Zeitpunkt, wo wir Richtung Zug gelaufen sind, schon nichts mehr. Das kenne ich alles nur aus Erzählungen. Ich war dann als Erster oben und da hat es einmal ganz laut geknallt, wirklich wie man sich das im Fernsehen vorstellt, wenn so eine Blendgranate hochgeht. Und alle sind erstmal verwirrt vom Zug gefallen, die mit hochgeklettert sind und reflexartig erstmal Richtung Fahrräder gerannt, weil sie nicht wussten, was passiert war. Irgendwer von den Jungs hat gemerkt, dass ich nicht dabei bin, hat die anderen zusammengerufen und nochmal in Richtung Zug getrieben. Da haben sie mich noch gesehen, wie ich da oben liege, am Rauchen und Brennen bin tatsächlich, am Oberkörper. Genau.
Du hast gebrannt.
Ich habe gebrannt am Oberkörper. Also ich hatte ja ziemlich viel Klamotten an und der Strom hat Temperaturen bis zu 10.000 Grad in einer halben Sekunde entstehen lassen, als er durch mich durchgeerdet ist. Mein Pullover und mein T-Shirt waren gar nicht mehr zu retten. Also der Bauch hat eigentlich am meisten abbekommen. Da ist ja das Fettgewebe, was sich sammelt und da wird die meiste Energie freigesetzt. Und da habe ich ja wortwörtlich gebrannt tatsächlich. Die haben mich dann da runtergezogen, heldenhaft, haben intuitiv gehandelt, zwei von denen, und haben mich an der Seite runtergezogen und erstmal die Situation observiert. Logischerweise einen schnellen Krankenwagen gerufen, der auch ultimativ lange brauchte in dieser Nacht. Normalerweise ist das eine Strecke von 800 Metern, die haben fast 20 Minuten gebraucht. Und bis zu der Zeit, bis sie da waren, war ich schon an der Straße. Meine Jungs hatten mich dahin getragen. Und da war ich auch schon zu mir gekommen tatsächlich. Und ja, wie man halt so reagiert, in Panik geraten. Ich wollte aufstehen, aber die haben mich versucht zu beruhigen und nicht aufstehen lassen, was super wichtig war. Denn beim Sturz, ich bin ja durch den Strom mehr oder weniger zusammengeklappt, die ganzen Muskeln versagen, habe ich mir 3 Wirbel gebrochen. Die hätten mich in erster Linie umbringen können, wenn ich mich viel bewegt hätte tatsächlich. Und zum Glück haben sie mich da mehr oder weniger festgehalten und erstmal gewartet, bis die Rettungssanitäter da waren. Ja, danach bin ich 6 Wochen später aufgewacht in einem Spezialklinikum für Schwerverbrannte. Und da ging es auch schon direkt los mit den Bad News, muss ich tatsächlich sagen. Die erste Nachricht von den Ärzten war, nach CT und Prognose werde ich für immer im Rollstuhl enden, querschnittsgelähmt, halsabwärts. Das heißt, weder Finger krümmen noch Arme noch etwas. Und so ging das Drama wirklich los. Also Drama nenne ich das, weil es für meine Eltern ungefähr 1 Milliarde Mal schlimmer war als für mich. Ich war ja dauerhaft auf Schmerzmitteln und war nur gelegentlich wach und vor allem bei vollem Bewusstsein. Ja, ich habe dann einfach erstmal vegetiert und die Situation mehr oder weniger gelebt.
Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du das erste Mal die Augen aufgemacht hast? Ich war zum Beispiel noch nicht mal narkotisiert. Also ich weiß gar nicht, wie das ist, irgendwie aufzuwachen auf längeren Zeitraum hinweg. Und dann irgendwie versuchen zu realisieren, was passiert ist. Ging das in dem Moment oder kam es überhaupt nicht klar? Wusste es gar nicht, was ist hier eigentlich gerade passiert?
Lustigerweise bin ich laut der Intensivschwestern total ruhig gewesen. Ich bin nicht in Panik geraten. Es gibt Fälle, wo Menschen tatsächlich nicht auf die Situation klarkommen und panisch werden, der Herzschlag in die Höhe geht und die noch Schwierigkeiten direkt kriegen beim Aufwachen. Bei mir war das anders. Also ich bin aufgewacht und kannte das Zimmer, in dem ich lag, tatsächlich, ohne jemals eine Ahnung gehabt zu haben, wo ich bin. Der Unfall ist in Gütersloh passiert, das ist nähe Bielefeld in Ostwestfalen, und in Dortmund bin ich aufgewacht mit dem Gedanken, hey, ich muss zum Abiball von meinem besten Kumpel.
Was?
Ja, ich dachte, es wäre echt nur eine Nacht vergangen. Ich hatte ganz normal gepennt und war dann in diesem Intensivstationszimmer, habe meine Eltern gesehen, meine ältere Schwester, meine beiden besten Kumpel. Tatsächlich war aber gar keiner bei mir, das war nur von mir eingebildet, und die standen einfach mir gegenüber im Bett und haben gelächelt, nichts sagen. Das war der erste Moment für mich. Und ich wusste, ich bin sicher. Ich hatte ein Gefühl von Geborgenheit tatsächlich. Keinen Grund zum panisch werden oder irgendwie Fragen zu stellen, wo ich jetzt bin und warum ich hier bin. Das hat mich in dem Moment echt nicht interessiert.
Krass. Einfach spontan, warst du früher schon immer eine Person, die total ausgeglichen und ruhig war? Also war das schon immer irgendwie so ein Attribut von dir, was man deiner Persönlichkeit zuordnen konnte? Oder also woher kommt diese Ruhe? Woher kam das?
Das kann ich tatsächlich nur so beschreiben. Mein Leben war schon irgendwo immer eine Bahn nach oben in Sachen verarbeiten, klarkommen und irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Vielleicht hat das den Hintergrund, dass ich schon als Kind mit meiner Familie aus dem Krieg fliehen musste und erstmal in Deutschland Fuß fassen musste, viel umgezogen bin vor allem und nie wirklich Handfestigkeit irgendwo gespürt habe, wo man nachtrauern sollte. Das hatte ich tatsächlich nie. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich schnell mit solchen Situationen, wenn sie passieren, auch abfinde und einfach nur gucke, wie komme ich weiter nach vorne, wo will ich überhaupt hin? Das war, denke ich mal, nun das Ereignis meines Lebens.
Wie ging es danach weiter? Also was waren da die nächsten Schritte nach dem Aufwachen, nachdem du irgendwie realisiert hattest, was überhaupt passiert ist? Ich meine, du konntest dich ja gar nicht an irgendwas erinnern.
Gar nichts.
Wie ging es da für dich weiter?
Also zum Thema, was passiert ist überhaupt? Meine Mutter hatte den leitenden Arzt gefragt, ob sie mir erzählen darf, was passiert ist, weil ich ja selber keine Ahnung hatte. Und er meinte zu ihr, könnte sie ruhig machen. Ich würde mich sowieso spätestens morgen gar nicht mehr daran erinnern können. Lustigerweise weiß ich bis heute noch, was sie mir gesagt hat, und ich weiß auch noch, wie ich reagiert habe. Sie hat mich einfach nur gefragt, ob ich weiß, warum ich hier bin. Ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich noch an einer Maschine hing und nicht atmen konnte. Und sie hatte einfach nur erzählt, ja, du bist auf den Zug geklettert, hattest einen sehr schweren Unfall, wurdest mit einem Heli hergebracht. Und es wird wieder, aber alles gut, das hat sie mir noch gesagt. Ich habe lustigerweise genauso ruhig reagiert wie beim Aufwachen mit dem Gedanken, ja, das klingt total nach mir. So typische Hahnaktion, würde ich fast sagen. Hintergrund dazu, ich war schon immer jemand, der ein bisschen Adrenalin gesucht hat, auf Gebäude geklettert ist, auf Baukräne und alles, was irgendwie Selbstdisziplin erfordert und Fokus, sowas habe ich gern getan. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass es irgendwann mal schief gegangen ist, durch eine Schnapsidee nachts mit Freunden. was Blödes angestellt. Wie es danach weiterging, ich hing ja noch an einem Atemgerät. Also das Wichtigste war erstmal, dass ich stabilisiert werde, weil meine Mutter hatte mir ja gesagt, mir geht es gut. Tatsächlich war ich 1,5 Monate nach dem Koma erst außer Lebensgefahr. Und so lange musste ich auch jeden Tag eigentlich narkotisiert werden. Allein für einen Verbandswechsel, für meinen Körper drehen, das ist ja nicht üblich, dass man monatelang auf derselben Stelle liegt. Und das war halt so mein Prozedere, einfach liegen, solange man wach ist, irgendwas machen, wie Musik hören oder Fernsehen gucken. Die meiste Zeit habe ich eigentlich im Krankenhaus nur Fernsehen geguckt oder am Handy kommuniziert, solange das möglich war. Das kam ja auch erst 1,5 Monate nach dem Aufwachen, war ich überhaupt in der Lage, meine Hände vernünftig zu bewegen und gar etwas zu greifen. Die erste Zeit war vor allem Rehabilitation von Körperfunktionen und dazu gehört auch reine Motorik. Also beispielhaft, wenn ich mir versucht habe, auf die Nase zu fassen, habe ich vielleicht meine Stirn getroffen oder die Schulter, war komplett lahmgelegt, was sowas betrifft, weil die Nervenbahnen von innen waren komplett durchgebraten und ich musste quasi wirklich alles Schritt für Schritt lernen. Sogar schlucken, atmen, den Mund bewegen, sprechen. Alles, was du dir selbstverständlich vorstellst, weil es eine Überlebensfunktion ist, musste ich bewusst lernen. Das war erstmal die Zeit danach. Dann ging es erstmal weiter mit Sitzen. Sitzen war auch total krass das erste Mal. Wenn das Blut in die Beine strömt, dann ist das ein Gefühl, das vergisst man ganz leicht, weil man es täglich gar nicht merkt. Man ist ja ständig am Laufen. Es ist wie 1000 Nadeln, die in die Beine stechen. Das war ein Gefühl, es war tatsächlich positiv. Weil ich habe Schmerz gespürt, ich war nicht querschnittsgelähmt. Eine der ersten großen Erfolge, die ich seit dem Ganzen hatte.
Ja. Wie ist das denn? Du bist ja quasi aufgewacht und die Ärzte haben dir gesagt, du wirst wahrscheinlich für immer querschnittsgelähmt sein. Du wirst für immer ein Handicap haben und wirst nie wieder die Person werden, die du vor dem Unfall warst. Das ist ja unglaublich demotivierend, das zu hören. Das ist ja, du wachst auf und kriegst den Riesenschlag ins Gesicht. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Hast du gesagt, ja gut, dann ist das halt so. Hast du dich mit dem Schicksal abgefunden oder hast du gesagt, nein, da gibt's noch irgendwie eine Möglichkeit. Selbst wenn da vielleicht 1% Hoffnung ist, dass ich doch wieder laufen kann, dann werde ich alles dafür tun, dass das passiert. Also wie bist du da rangegangen?
Die erste Reaktion darauf war tatsächlich, das ist nicht das Ende. Das ist auf jeden Fall nicht mein Ende. Das Leben hat noch so viel Cooles für mich übrig. Ich habe noch so viel zu erleben, Menschen kennenzulernen, Situationen lieben lernen und vor allem mich weiterzuentwickeln. Das sind alles Aspekte, die mich quasi immer am Ball gehalten haben. Also von Anfang an habe ich mich niemals damit abgefunden. Also ein Arzt kann auch nur so weit in dich hineinblicken, wie so ein CT erlaubt oder ein MRT, was auch immer die da gemacht haben. Das ist dann seine Meinung, was sein wird, aber wie ich das Ganze für mich nutze und was ich draus mache, diese Entscheidung wollte ich nie jemandem übergeben. Erst recht mit deiner Frage, du hast ja lustigerweise 1% angesprochen. Ich habe dadurch, dass ich überlebt habe, schon eine dieser 1% Statistiken widerlegt.
Echt?
Ja, also die Ärzte haben, es hat sich keiner getraut zu fragen, wie es um mich aussieht, weil als meine Eltern ankamen und die Familie im Krankenhaus, war ich gerade aus der Notoperation raus und mein Onkel war der Einzige, der sich getraut hat, zum Arzt zu gehen, um zu fragen, wie es um mich steht. Und hat einfach mal gefragt, wie wahrscheinlich ist das? Wird er es schaffen? Meinte der Arzt, das kann ich Ihnen echt nicht sagen. Also auch nicht in Prozent, gar nichts. Mein Onkel hat spontan drauf losgefragt. 10% hat er einen Kopfschüttler bekommen. Bei 5 hat er es auch wieder bekommen. Und bei 1% hat der Arzt einfach nur geantwortet, ja, wir haben alles getan, was wir können. Der da oben entscheidet jetzt über den Rest.
Was?
Deswegen die 1%, ja, wie schon einmal gezeigt, dass aus 1% auch gerne mal wieder 100 werden können.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du keine Person bist oder du hast es wirklich bewiesen, dass du keine Person bist, die aufgibt. Was gab es da irgendwelche besonderen Dinge, die dich motiviert haben, die dich quasi nie aufgeben lassen haben? Hast du diese Kraft irgendwie aus dir selber gezogen? Hast du Vorbilder gehabt? Woher hast du das genommen, dass du gesagt hast, das ist nicht das Ende? Also woher kam diese Motivation oder vor allem dieser Glaube?
Ich habe ja mein ganzes Leben eigentlich Sport getrieben und der Sport war einer der Punkte, die haben in mir eine Leidenschaft entwickelt, dass egal wie es mir ging in meinen jungen Jahren, ob ich jetzt schlecht gelaunt war, deprimiert war, alle Arten von negativen Emotionen habe ich irgendwie damit kompensiert, mich körperlich zu betätigen, alleine auf den Platz zu gehen, zu trainieren und meinen Kopf frei zu kriegen und wieder komplett zu resetten. Ein Reset-Punkt im Leben zu haben, ist einer der wichtigsten Dinge, finde ich, für einen selber, um nie da stehen zu bleiben, wo man sich gerade lost fühlt und verlassen fühlt. Und mein Reset-Point in der Situation war, dass ich irgendwann wieder ein paar Körper werfen wollte. Dazu kam auch noch, dass ich sehr viel Beistand hatte. Also die Intensivschwester, die mich immer behandelt hat, meinte zu mir, dass sie das gar nicht gewohnt ist, dass jemand so oft Besuch kriegt. Ich hatte am Tag 3 Einheiten von Menschen, die mich besucht haben in kleinen Gruppen. Und obwohl ich nicht sprechen konnte, mich nicht bewegen konnte, waren sie bei mir, haben mir alte Stories erzählt, mir erzählt, was wir demnächst machen, wenn ich bald wieder raus bin, und einfach nur mit mir gelacht und mir diese Zeit, sage ich mal, ertragbar gemacht. Lustigerweise kamen auch Dinge zustande, die haben sich mein Handy geschnappt, bei mir eingeloggt auf Facebook und gepostet, sowas wie Back to Life, Motherfuckers, einfach um allen zu zeigen, er ist wieder da. Es sind die wertvollsten Momente tatsächlich gewesen, wo die mit mir die Zeit wieder so gestaltet haben, als würde es mir gar nicht schlecht gehen. Das Gefühl hatte ich. Also es geht mir gut. Ich habe gelacht, obwohl kein Ton aus meinem Mund rauskam, hat man gesehen, dass ich gelacht habe und gelächelt. Nur durch Beistand.
Krass, also waren es auch irgendwie dann diese kleinen Momente, die für dich so unglaublich wichtig waren. Ich krieg gerade Gänsehaut, Mann. Ohne Spaß. Das ist krass, allein sich das vorzustellen, wie wichtig diese kleinen sozialen Kontakte sind und wie wichtig dann dieses Lächeln einfach ist. Es hat ja wirklich nur Emotionen ausgelöst. Ja. Und die haben dann auch irgendwie dazu beigetragen, dass es dir besser ging.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich würde sagen, das ist diese Magie, die in der Luft ist, wenn man Leute um sich herum hat, denen man etwas bedeutet und die auch wirklich in den schlimmsten Zeitpunkten bei einem sind. A friend in need is a friend indeed. War ein Klassiker, den habe ich im Englischunterricht ganz lange mitgenommen für mein Leben und immer noch im Kopf. Und ich hatte ziemlich viele Leute, die genau da waren. Auch die Leute, die so etwas nicht mit ansehen können, sind über ihren Schatten und über ihre Komfortzone herausgetreten, sind zu mir gekommen. Einer ist sogar umgekippt, weil er das nicht verkraftet hat. Aber selbst die, die es nicht sehen konnten, haben es so weit überspielt, dass ich es nicht gemerkt habe. Erst Jahre später, als wir wieder mal darüber gesprochen haben, was ganz selten mal passiert, haben sie mir erzählt, dass es eigentlich in dem Moment gar nicht realisierbar war und die es auch nicht so haben wollten, aber für mich waren sie dann halt da.
Mir schwebt die ganze Zeit dieses Zitat im Kopf rum: Wenn man einmal dem Tod ganz knapp von der Schippe springt, dann weiß man das Leben erst wirklich zu schätzen. Wenn man wirklich einmal haarscharf abgebogen ist, dann kann man erst zu 100% wirklich richtig leben. Was sagst du zu dem Zitat?
Das ist zu 100% von mir unterschrieben tatsächlich. Also ich habe schon immer mein Leben so weit für mich damals gelebt, dass ich das Beste daraus hole. Nur habe ich nicht wertgeschätzt, wie wertvoll jeder Moment, jede Konversation und jede Begegnung sein kann. Das hängt ja immer von einem selber ab, wie man das Ganze gestaltet, wie viel man da für sich mitnimmt und was für ein Ranking man das Ganze unterordnet. Also dieser ganze Unfall, der hat mir eigentlich überwiegend nur erklärt oder beigebracht, dass alles wertschätzbar ist und dass alles vor allem vergänglich ist. Man weiß nie, wo man morgen ist, man weiß nie, wen man zuletzt sieht oder gesehen hat oder wann das letzte Treffen war. Deswegen hat es auch mir mitgegeben, immer sich so zu verabschieden und so zu genießen, als wäre es das letzte Mal, dass man jemanden getroffen hat.
So traurig, wie das klingt, aber es ist absolut wahr. Also es gibt keine Gewissheit für irgendwas. Ja. Wie ging es dann danach bei dir weiter? Also du hast ja angefangen, Fortschritte zu sehen. Du konntest wieder dich hinsetzen, du konntest aufstehen irgendwann. Wie ging es weiter für dich?
Also die größte Nachricht, die das Ganze auf ein neues Tempo-Level hochgebracht hat, war das erste Mal stehen. Also ich wurde circa einen Monat vor geplanter Entlassung aus der Intensiv schon rübergeschifft in der Reha-Klinik, weil ich aus eigener Kraft stehen konnte. Egal wie sehr es wehgetan hat, egal wie viel Schmerzen und Kraft es gekostet hat, ich wollte und ich musste stehen. Das habe ich dann auch gemacht und das war der Knackpunkt. So, jetzt geht es weiter. Bin ich ab in eine Reha-Klinik, ins Bergmannsheil Bochum. Das ist super bekannt dafür, dass die schon seit einem Jahrhundert sowas behandeln und auch sich mit auskennen. Da habe ich einen Chefarzt kennengelernt, der mich total lustig behandelt hat. Vorher wurde ich immer mit einem sanften Handschuh angefasst. Die kam rein, hat direkt vor all den Assistenzärzten erstmal einen Krafttest mit mir gemacht, alle Gliedmaßen in der Hand genommen, drück mal gegen mit voller Kraft, wir müssen mal kurz gucken, wie sehr wir dich jetzt auf die Beine kriegen wieder. So, wow, wir sprechen schon wieder auf die Beine kriegen, geil. Ja, die Tests habe ich eigentlich super gut bestanden, bis auf rechte Wade, aber es kam später auch irgendwann dazu. Hatte ich auf jeden Fall super viel Kraft, trotz der kurzen Genesungszeit. Und dann ging es erstmal los mit einem neurorobotalen Bewegungstraining. Das ist total krass. Das gibt's auch noch gar nicht auf dem Markt. Das kommt aus Japan für Schlaganfallpatienten. Müsst ihr euch vorstellen, wie eine kleine Roboterhose, so ein Exoskelett, die einem den Kraftakt etwas nimmt, solange nötig, damit man auf dem Fließband laufen kann. Und das war ziemlich cool. Ich bin das erste Mal wieder aus eigener Kraft gelaufen, ohne irgendwelche Hilfsgegenstände, nur wirklich mit dieser elektronischen Hose. Und das hat auch ziemlich Spaß gemacht. Das Tempo war zwar vergleichsweise super langsam, mit einem km/h habe ich vielleicht angefangen, rechts und links am Barren festgehalten, aber dann ging es Tag für Tag bergauf. Nach einem Monat von den 3 Trainingsmonaten mit dem Exoskelett brauchte die Hose gar nicht mehr Kraft für mich übernehmen, sondern hat schon sein eigenes Gewicht als Belastung dazu geaddet. Das heißt, es ging in 0, nichts bergauf. 1 km/h, nach einer Woche 2, dann wieder 3, bis 5 km/h, das ist schon ein schnelles Gehtempo, habe ich es auf jeden Fall sehr schnell geschafft. Und ab da hat man angefangen mit mir Freilaufen zu üben tatsächlich. Erstmal im Barren, dann mit dem Rollator, was ich total kacke fand, auf gut Deutsch gesagt. Den Rollator wollte ich mir echt nicht antun, da habe ich mir unerlaubterweise 2 Krücken geschnappt, das durfte ich gar nicht, allein aus der Gefahr, dass ich mir wieder was tun könnte, hinfallen könnte und alles wieder gebremst wird, wollten die es mir nicht erlauben. Nur der Tag, an den erinnere ich mich noch super genau, als ich das entschieden habe, da war RTL vor meiner Haustür im Krankenhaus und wollte mit mir zum Unfallort zurückgehen und mit mir einen Beitrag drehen. Und ich dachte mir so, nein, wenn ich jetzt ins Fernsehen komme, dann will ich nicht mit dem Rollator rumlaufen. Da habe ich mir die Dinger geschnappt und bin schnell rausgestürmt, krass, ins Auto gestiegen. Das war so der Punkt, wo ich wusste, hey, ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das wird jetzt trainiert, bis ich wieder auf dem Platz stehe.
Hey, du hast mir gerade meine nächste Frage vorweggenommen. Genau den Moment wollte ich gerade hören. Wann war es, wo es wirklich Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, jetzt höre ich nicht mehr auf und jetzt geht's nur noch vorwärts?
Das war wirklich, wie gesagt, dieser 24. November 2014. Da kam ich vom Beitrag zurück mit RTL. Ich war in meiner alten Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin und habe auch meine beiden Jungs getroffen, die mir das Leben gerettet haben. Das erste Mal wirklich außerhalb des Krankenhauses. Und ja, da war so dieser Knickpunkt tatsächlich. Also ich habe ihn nicht situativ gemerkt, sondern erst später, als ich zurück war im Krankenhaus und 18 Uhr, was willst du da machen, außer Fernsehen gucken, Abendbrote schon gegessen, alle Trainingsanlagen sind irgendwo schon abgeschlossen, das heißt, du kannst nichts tun, außer Handygames zocken, mit Leuten reden, schreiben oder rumliegen. Ich habe die 4. Option genommen, die sonst keiner kannte, bin einfach an irgendein Gitter gegangen, bin freigelaufen, auf und ab, auf 5 Metern, hin, zurück, die ganze Zeit und das, bis ich nicht mehr konnte und einschlafen gehen konnte tatsächlich. Das war immer das Problem, ich war so unausgelastet, ich konnte halt nicht pennen. Immer schön gegessen, nichts gemacht, kannst du nicht schlafen. Und da habe ich für mich entschieden, sobald ich 5 Minuten frei habe, laufe ich auf und ab. Egal wie ankotzend das Ganze sein mag. Ich meine, LeBron James wirft auch 5000 Würfe bei einem Training oder an einem Tag, damit er nicht aus der Routine kommt. Dasselbe dachte ich mir damals auch.
Also es ist viel Eigeninitiative auch in den ganzen Prozess mit reingegangen. Also du hast dich nicht einfach ins Bett gelegt und gesagt, ja, wenn die Ärzte mich jetzt 3-mal massieren, 5-mal mein Bein hochtun, dann bin ich in einem halben Jahr wieder fit. Also du hast schon wirklich diesen Kämpferinstinkt entwickelt und gesagt, ich muss 100% geben. Es reicht nicht, wenn mein Umfeld irgendwie mir sagt, so, ich muss das machen, sondern du hast darüber hinaus noch Dinge getan, um den Prozess einfach zu beschleunigen.
Definitiv, vor allem, wo du gerade das Umfeld ansprichst, da fange ich mal kurz mit an. Also allein durch den Beistand, den ich da ständig hatte und die Menschen, die mir das Gefühl gaben, wir sind für dich da, allein denen zuliebe, habe ich für mich entschieden, ich werde sowieso alles geben. Also wenn ich so vielen Leuten was bedeute, dann muss ich mir selber auch mindestens das Gleiche bedeuten und dementsprechend auch für mich einstehen und alles dafür geben, dass ich wieder komplett auf die Beine komme. Andersherum habe ich Patienten kennengelernt im Krankenhaus, in der Reha-Klinik, die hatten weitaus bessere Chancen als ich, nach kleineren Unfällen, wenn man das so kategorisieren darf, die aber für immer im Rollstuhl geendet sind und vielleicht für einen Umstieg ins Auto kurz auf den Beinen sich rüberziehen. Also das hat mir auch gezeigt, dass es kann nicht nur von Ärzten, Medikamenten und Therapien kommen. Wenn man selber nicht bereit ist, für sich zu kämpfen, dann tut das wahrscheinlich auch kein anderer. Die erleichtern einem vielleicht nur die Situation.
Da möchte ich gerne, wir haben das Einzige, was ich vor dem Interview wusste, war der Moment, den du mir bei unserem ersten Treffen erzählt hast. Und zwar ging es darum, dass du im Bett lagst und die dir die Tabletten verschreiben wollten, weil die nicht fassen konnten, wie gut es dir mental geht. Kannst du das kurz hier im Podcast einmal erklären? Weil das, finde ich, passt gerade perfekt da rein.
Die Therapeuten sind irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass ich viel trainiere und mir keine Zeit Ruhe gönne und auch nicht so viel mich in Gruppen integriert habe, wo die ganzen Querschnittsgelähmten über ihre Probleme gesprochen haben und in Runden, wo die sich gegenseitig motiviert haben, weiterleben zu wollen. Da habe ich mich nie angeknüpft und war eigentlich immer gut drauf, war immer der Sonnenschein auf der Station. Ich war auch sogar der Jüngste, der da war. Und da sind sie mal schnell zu einem Psychotherapeuten und haben gefragt, ob das nicht eine Überkompensationsreaktion sein könnte, weil ich die ganzen, wie heißen die Dinger denn, die Antidepressiva, die habe ich halt gesammelt, statt sie zu nehmen. Ich bin so ein Typ, er googelt alles, bevor er einfach schluckt, und Myotoxin ist auf jeden Fall nicht mit zu spaßen. Da kann man auf jeden Fall in eine falsche Bahn geraten, wenn man gar keine Probleme mit hat. Und als ich die Dinger gesammelt hatte und in Überschüssen in meinem Nachtschrank hatte, haben die mir eine Spezialistin geordert, die ist 3 Stunden weit gefahren nach Bochum, um mit mir zu klären, was mit mir nicht stimmt. So war das Wording tatsächlich, weil die Laien dachten sich, ja, kennen wir, querschnittsgelähmt, kommt noch nicht ganz klar, rutscht aber in ein depressives, suizidgefährdetes Loch. Das war so deren Gedanke dabei. Kann ich auch verstehen, ich meine, das ist ja auch vielleicht eine Durchschnittsreaktion. Ich will darüber gar nicht urteilen. Nur für mich war das eher die positive Energie, die mich da gehalten hat, dass es nur eine Phase ist, ich bald wieder raus bin und auf jeden Fall wieder alle Menschen treffen werde und mich bedanken werde, die bei mir waren. Die Therapeutin war dann bei mir, hat sich nach 5 bis 6 Minuten entschuldigend verabschiedet, dass sie mich deswegen gestört hat, und war außer sich, dass sie wegen mir überhaupt antanzen musste, weil ich hatte kein Problem, mir ging's gut. Ich war sogar besser drauf, als man mir wünschen mögen würde in dem Moment als Therapeut. Es war keine Überkompensation, es war einfach nur ein kleines Licht am Ende des Tunnels, was mich immer gedrillt hat, nach vorne zu gehen, weil sonst erreicht man das Licht auch nicht.
Was waren deine Träume in der Zeit? Ich meine, jeder von uns hat Ziele, hat Dinge, die er sich irgendwann erhofft, mal im Leben zu erreichen. Als du in der Phase gesteckt hast, wo du die Fortschritte gemerkt hast, wo du gemerkt hast, du kannst da rauskommen, was waren deine Ziele, deine Träume?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. In der Situation habe ich mich so wenig wie möglich mit Dingen beschäftigt, die später folgen könnten. Ich hatte ja als erste Aufgabe erstmal rauszukommen aus dem Ganzen und wieder Fuß zu fassen. Also meine Träume davor waren schon immer, Medizin zu studieren und Unfallchirurg zu werden. Das hat sich zu dem Zeitpunkt gar nicht geändert gehabt. Nur als ich so viel im Krankenhaus lag und mit nur Elend konfrontiert worden bin, ich meine, ich bin ehrlich, keiner ist im Krankenhaus, weil er Bock hat und weil es dort Spaß macht, sondern einfach nur, weil er nicht anders kann. Und ich habe schwere Schicksale miterlebt. Vor allem hat mich am meisten berührt, wenn es junge Exemplare waren zwischen 8 und 13 Jahren, die gar nicht für sowas gemacht sind. Das hat mich eigentlich ein bisschen umgedreht, mich auf Psyche zu konzentrieren, genau. Da habe ich für mich einfach entschieden, sowas zu studieren, wäre vielleicht sogar das Bessere für dich. Du hast das Beispiel von dir selber, du hast all sowas durcherlebt, du hast keine traumatische Belastungsstörung mit dir genommen durch eine der schlimmsten Dinge, die einem Menschen passieren kann. Vielleicht bin ich ja stabil genug, dass ich anderen bei so etwas helfen kann. Da dachte ich mir, warum nicht? Warum nicht anderen erzählen, andere begeistern und inspirieren, dasselbe zu schaffen? Das war so ein grobes Ziel. Kein fester Traum, dass ich jetzt wirklich das erreichen muss, sondern nur eine Message weitergeben. Eine Message, wo jeder für sich ein kleines Learning mitnimmt.
Dann lass uns mal zu dem Punkt springen, wo du wirklich als geheilt galtest, als es auf einmal hieß, Han, du bist gesund, Han, du kannst wieder alles. Wie lange hat das von da aus gedauert?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht, woran man das misst. Also Körperfunktion, meine Organe, die waren ja so geschrumpft durch den Strom, haben sich aber in kürzester Zeit wieder zurückgebildet. Das heißt, körperlich gesund aus der Lebensgefahr war ich circa nach 3 Monaten, nachdem das genau passiert war. Da stand es fest, ich bin stabil, ich werde überleben und ich habe keine Organschäden davongetragen. Danach, durch die ganze Ergotherapie und Physiotherapie, war es auch klar, ich werde auch keine körperlichen Schäden davontragen, weil ich konnte wieder alles. Das Lustige ist, das Gefühl, dass mir was fehlt, hatte ich nie. Egal wie schlecht es mir ging, mein Kopf hat mir nie gesagt, es geht dir schlecht, weil das und das. Für mich war ich immer gesund, deswegen war es für mich auch total surreal die ganze Zeit. Es gab Blutuntersuchungen, Organuntersuchungen, Muskelfunktionstests, die habe ich zwar alle mit mir machen lassen, nicht um herauszufinden, was nicht mit mir stimmt, sondern einfach nur, damit die ihre Arbeit vollziehen können. Für mich war ich immer zu 100% da. Deswegen habe ich auch zum Beispiel Schmerzmittel allerlei kalt abgesetzt. Es war auch von der ganzen Story war das die härteste Zeit, weil ich für mich entschieden habe, dass ich mich nicht durch so etwas bequem machen lasse. Ich habe Neurogifte bekommen, die meine Nerven beruhigen sollten. Ich bin kurzer Zeit an dem Restless-Leg-Syndrom erkrankt gewesen. Meine Beine haben mich nachts nicht einschlafen lassen. Die haben einfach wild rumgezuckt, weil die Nervenbahnen sich regeneriert haben. Und da kann man halt nicht so leicht mit einpennen, wenn die Beine ständig ausschlagen, ausholen. Und war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, da musst du raus. Die ganzen Medikamente, die bauen sich bei dir auf und bremsen dich. Abgesehen davon habe ich immer verschwommener gesehen. Und mein Augenlicht ist mir schon super wichtig tatsächlich. Habe super scharfe Augen und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und habe entschieden, das setze ich alles ab. Alle Opioide, Opiate und andere Gifte, die quasi meinen Zustand erleichtern sollten, habe ich dann rausgenommen. Und mal eine Woche nicht geschlafen tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, aber ein Opiatentzug ist ja nichts anderes als ein Heroinentzug. Ich habe eine Woche lang ja Juckreiz am ganzen Körper gehabt. Mir war schwindelig, mir war schlecht, mir war heiß, so dass ich geschwitzt habe, gleichzeitig kalt, dass ich Schüttelfrost hatte. Und der ganze Körper, also es ist unbeschreiblich. Unwohlsein ist ein Wort, das könnte das ungefähr beschreiben, aber Unwohlsein hat man vielleicht im Magen, hat man vielleicht am Kopf oder irgendwie am Arm. Ich hatte es im ganzen Körper und ich hätte mir tatsächlich die Haut vom Körper gerissen, wenn ich mich nicht vorher hätte anschnallen lassen. Beide Arme habe ich mir ans Bett fesseln lassen tagsüber, damit ich mir nichts antue. Und das war auch die beste Entscheidung überhaupt, weil eine Woche Leid, jetzt sieht man, brauche ich gar nichts mehr von dem Zeug, keine Schmerztherapie, nichts. Das war es auf jeden Fall wert, war aber auch einer der härteren Kämpfe, die ich dazu führen hatte.
Du hast gerade so viele Bilder in meinem Kopf die ganze Zeit schon erzeugt. Also ich finde gerade dieses Interview vor allem heftig, weil du viele Bilder erzeugst. Und die ganze Zeit, wenn ich dich jetzt hier angucke, habe ich diese Bilder im Kopf. Und ich finde das so faszinierend und mich motiviert das so unglaublich stark zu hören, wie du deinen eigenen Kopf programmiert hast, wie du durch dich so viel eigene Kraft gesammelt hast und dich selber irgendwie dadurch geheilt hast.
Entscheidend dafür würde ich eigentlich sagen, ist die Zeit nach dem Aufwachen gewesen. 2 Monate hat es circa gedauert, bis ich selbstständig mehr oder weniger atmen konnte. Das heißt, ich konnte nicht sprechen, ich war nur mit meinem Kopf beschäftigt. Das Zitat, zu Beginn hatte ich ja auch eine kurze Line, da stand Angst vorm Schlafen gehen, die Zeit stand still jede Nacht. Das war für mich unbeschreiblich tatsächlich. Ich konnte nachts echt nicht schlafen, weil ich halt, wie gesagt, keine Kalorien verbraucht habe und keinen Grund hatte, müde zu sein vom ganzen Liegen. Und dein Kopf spielt dann einfach, der spielt rum. Der kommt auf negative Gedanken wie auf positive Gedanken. Und das Schlimme und trotzdem nach vorne bringende an der Sache war, dass ich dann auch nur mit mir selber sprechen konnte. Ich war quasi mehr als 2 Monate in Meditation die meiste Zeit, wenn man das so nennen kann. Kein klassisches Om, kein Schneidersitz, einfach allein in einem Raum, wo kein Sonnenlicht mich berührt und auch kein einziger Ton gegeben wird. Vielleicht ein paar Außengeräusche von der Station, aber das war's auch. Ich würde sagen, diese Ruhe hat mir sehr viel Zeit zum Nachdenken gegeben und auch mich zu der Person gemacht, der ich heute bin. Ich nehme alles auf, verarbeite es und sehe zu, dass ich mir das ganze Szenario so richte, dass ich damit klarkomme und für mich das beste Szenario draus mache.
Lass uns vielleicht mal zu der Person springen, die du gerade bist. Ich meine, du hast die Narben, die einem ins Gesicht fallen, wenn man dich sieht. Du hast, man sieht es, wenn du läufst, dass da was geblieben ist. aber du hast das komplett und sofort wieder weggemacht. Also man schenkt dem Thema überhaupt keine Beachtung, weil du deine Persönlichkeit einfach, du bist so ein positiver Mensch und vor allem bist du total auch belesen und man kann sich unglaublich gut mit dir unterhalten, dass diese Handicaps, die du in Anführungsstrichen noch hast, gar nicht auffallen. Also ich fand das total faszinierend, weil du gehst auch so locker damit um. Also ich meine, es sind ja irgendwie Sachen geblieben, die du nicht durch mentale Stärke wegmachen konntest. Aber du machst sie mit deiner Person einfach weg. Deshalb wollte ich einfach kurz auf dich als Person einfach kurz eingehen. Und das einfach ist gerade einfach ein bisschen viel für mich. Ich bin gerade echt ein bisschen einfach überfordert von der Situation auch. Das habe ich tatsächlich noch nie in einem Interview gehabt, dass ich einfach mal so gerade ein bisschen überwältigt bin.
Dazu kann ich auch was sagen. Also auch einer der Momente, wo ich selber mit umgehen musste und klarkommen musste mit der ganzen Geschichte, war das Selbstverständnis, was einfach in mir steckt. Für mich war es von Anfang an immer selbstverständlich, nicht in Trauer zu verfallen. Und das Gleiche kann ich auch auf heute übertragen. Ich meine, klar, irgendwo weiß ich, dass ich noch gehandicapt bin, aber ich kriege meinen ganzen Alltag hin. Ich brauche bei nichts Hilfe, ich kann einen Haushalt führen und habe auch, als ich entlassen wurde im Krankenhaus, selbstverständlich, wie ich es nehme, jeden Tag trainiert. Ich habe mich gedehnt, ich habe Übungen gemacht, Muskeln trainiert, einfach nur, weil es keine logischere Alternative gab, die Zeit irgendwie rumzukriegen, bevor das Studium losgegangen ist. Was soll man da machen? Man kann sich mit Freunden treffen, man kann lesen, man kann was spielen. Für mich war das Training im Vordergrund, weil immer wenn ich ein Ziel habe, finde ich es selbstverständlich, konstant dafür zu kämpfen und sich dem Ganzen hinzugeben. Ohne genügend Hingabe braucht man sich selber gar nicht verarschen, dann macht man das nur, um sich abzulenken. Alibi, Zeit verbringen. Und das ist nicht meine Art und Weise, ganz einfach. Und jetzt aufs Äußerliche bezogen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Jeder Mensch hat irgendwie Namen, die ihn zeichnen, Lebensmomente, die ihn zu dem machen, der er ist. Und ich finde, solange man sich selber für wertvoll hält, können Handicaps einen niemals beeinträchtigen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich finde es so besser als wie vorher mit dem Laufen. Aber wenn ich die Chance hätte, mein Leben von Anfang an neu zu leben, würde ich ausnahmslos genau wieder dasselbe tun. Auch mit dem Unfall und alles, was das mit sich gezogen hat tatsächlich. Weil ich bin da, wo ich heute bin, ich sitze hier mit dir, ich rede darüber und versuche Leute auch zu motivieren, an sich zu glauben. Ey, was soll es denn für ein besseres Szenario damit geben?
Dann lass uns doch vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen über deinen Alltag sprechen. Was machst du im Moment? Beziehungsweise, du hast ja eben darüber gesprochen, du wolltest Arzt werden. Dann hat sich das irgendwie so ein bisschen gewandelt in Psychologiestudium. Wo bist du jetzt gelandet? Was machst du?
Ich bin jetzt gerade damit beschäftigt, für soziale Projekte und Hilfsorganisationen Menschen zu trainieren. Also es geht tatsächlich um Werbung. Es geht aber darum, NGOs zu vertreten und für die, sage ich mal, Förderer zu gewinnen. Also ich habe mich in dem Bereich wiedergefunden, weil ich mal im Irak in einem Flüchtlingscamp war und mit ausgeholfen habe, Essen zu verteilen, Logistik mitzuplanen und Englischunterricht an Kinder zu geben. Da habe ich mich mit den Hilfsorganisationen krass identifizieren können und dachte mir, das will ich auf jeden Fall in Deutschland so weiterführen. Bin jetzt in einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, diesen NGOs diese Arbeit zu übernehmen und bin hier in der Personalentwicklung. Und meine Aufgabe ist es, Menschen ihre Blockaden zu nehmen und die kommunikativ weiterzubilden, den Empathie beizubringen, Soft Skills fürs Leben und einfach das Beste aus sich zu machen, zu motivieren, das Beste aus einem Tag rauszuholen und jeden Tag zu dem Tag zu machen, den man sich wünscht am Ende des abendlichen Biers oder des Weins. Das ist so mein täglich Brot und dafür stehe ich 7 Tage mittlerweile die Woche auf. Total komisch, wie mich das gefesselt hat, aber es macht mir einfach Spaß, Menschen zu schulen und denen zu zeigen, was für eine positive Energie in ihnen steckt. Es gibt keine dankbare Aufgabe, als Menschen wirklich zu zeigen, hey, das kannst du, du musst nur an dich glauben und das Ganze initiativ starten und auch Durchhaltevermögen beweisen. Für mich gehört das immer zusammen, die Erkenntnis, die Initiative und immer weiterzumachen. Auch erst recht bei Misserfolg Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, weil die Momente, wo man seine Komfortzone verlässt und auch mal aufs Maul fällt, die machen den Charakter aus und stärken einen. Und das versuche ich gerade bei anderen einfach aufzubauen.
Finde ich total gut. Ich würde sagen, um nochmal so einen kleinen abschließenden, komplett Zusammenfassungsschleifending am Ende zu haben, Was kann ich aus deiner Geschichte als Zuhörer jetzt mitnehmen? Du hast wirklich viel geredet und hast so viele Bilder in meinem Kopf erzeugt und ich glaube nicht nur bei mir. Was kann ich aus deiner Geschichte mitnehmen?
Ich glaube, die Hauptmessage ist einfach, wir wissen alle gar nicht, wie viel in unserer Hand liegt. Jeder Mensch hat einfach genug positive Energie, um alles zu schaffen, was er möchte. Es fängt schon damit an. Viele Menschen haben Träume, aber die haben nicht die Stärke, sich für ihr Traum eine Deadline zu setzen und einen Plan draus zu machen. Wenn du einen Plan erstmal hast mit einem Datum, unterteilst du in Schritte, die für dich machbar sind. Wenn du die Schritte machbar gemacht hast, verfolg die einfach konstant. Und wenn du dich dem Ganzen hingibst, das habe ich vorhin auch erwähnt, dann sollte eigentlich nichts unerreichbar sein. Erkenn, was du willst, tu, was du willst, halt durch, auch wenn es nicht funktioniert, und teil's dir gut ein. Aber verfolge es auch. Ich denke, wir alle wissen, dass Träume ein Grund sind, warum wir ambitioniert sind und zielstrebig, nur vergessen wir oft, wenn wir uns keine Deadline setzen, zu wann wir etwas schaffen wollen, dann verfliegt es, dann bleibt es ein Traum. Und Träume haben mich nicht zu dem gemacht, der ich heute bin, sondern eher das Durchhaltevermögen und der Wille.
Wie es am Ende halt so üblich ist, hätte ich gerne noch so eine Buchempfehlung von dir. Was kannst du unseren Zuhörern als Buch mitgeben?
Hat jetzt nicht viel mit der Thematik zu tun, das habe ich vor kurzem gelesen, nennt sich Sapiens von Yuval Noah Harari. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht's um die menschliche Entwicklung seit der, seitdem es den Menschen halt gibt und seitdem es Höhlenmalereien gibt, was auch immer, geht's um die Fähigkeit des Menschen, sich einfach an eine Welt anzupassen oder die Welt an sich anzupassen. Diese Dualität wird dort behandelt, wie der Mensch heute hier gelandet ist in den letzten 70.000 Jahren. Hat mir eigentlich nur eine Message gegeben, hey, kreier dir deine Realität und baue sie auch so auf.
Perfekt, das lassen wir einfach so stehen. Wer das Buch am Ende liest, ist uns relativ egal. Vielleicht guckt aber jemand rein. Han, ich danke dir wirklich, dass du so ehrlich warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das hat auch mir wieder gerade unglaublich viel gegeben und danke dir, Mann, wirklich.
Ich danke dir, war nett.
Und da sind wir am Ende der tatsächlich 20. Folge von Open Talk Podcast angekommen. Es ist so krass zu sehen, auf die letzten 3 Monate zurückzugucken, seitdem der Podcast online ist, und einfach zu realisieren, was hier passiert ist. Mittlerweile haben über 6.000 verschiedene Menschen diesen Podcast gehört. Wie krass ist das bitte? Von wirklich null angefangen. Das Ganze ist nach und nach organisch gewachsen und wächst von Tag zu Tag weiter. Es ist so faszinierend zu sehen, dass hier jeden Tag neue Leute dazukommen. Und das Ganze gibt's ja nicht nur online. Das Faszinierende ist das, was offline passiert. Das hört ja nicht mit den Interviews hier auf oder den Fabio Talks Folgen. Open Talk Podcast hilft. Es ist so krass, tägliche Nachrichten zu bekommen, wo sich Leute dafür bedanken, dass es das Ganze hier gibt. Wo Leute mir unter Tränen gestanden haben, dass der Podcast ihnen geholfen hat, in schweren Situationen, in denen sie im Moment stecken, der Podcast einfach dazu beiträgt, dass es ein bisschen einfacher ist, mit diesem Problem umzugehen. Es ist total komisch, das irgendwie so in Worte zu fassen, weil es dafür nicht die richtigen Worte gibt. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und ich sag euch, das ist einfach, allein für dieses Gefühl lohnt sich dieser ganze Arbeitsaufwand hier. Es freut mich so sehr, Teil davon zu sein, Teil von einem Prozess zu sein, der die Welt da draußen ein bisschen besser macht. Ich möchte gar nicht viel zu diesem Thema sagen. Ich wollte eigentlich erst nächste Woche damit anfangen, so Ende 2018 mäßig. Leute, das hier wird groß. 2019 wird ein riesiges Jahr für diesen Podcast, für das, was aus diesem Podcast entstehen wird. Die Vision wird von Tag zu Tag größer. Das, was bei mir in meinem Kopf entsteht, was da ist, es macht mir schon fast Angst, was hier noch kommen wird. Im positiven Sinne natürlich. Erzählt euren Freunden, eurer Familie von dem Ganzen hier. Macht das Ding groß, tragt euren Teil dazu bei. Und wir hören uns hier am Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Fabio Talks, Folge Nummer 6. Ich kann euch nur noch sagen, genießt die Zeit mit der Familie, habt eine coole Weihnachtszeit, schaltet ein paar Tage ab. Und ich bin raus. Bis Mittwoch. Ciao.